SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema der Gaskompromiss. Wie weiter im Streit um Nord Stream 2? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Die offizielle Lesart seit dem Wochenende lautet, die Differenzen um die neue Ostsee-Pipeline sind beigelegt. Frankreich und Deutschland haben einen EU-weiten Kompromiss erreicht, der alle Seiten befriedet. Aber ist es wirklich so einfach? Seit Jahren spaltet das russische Gas die Europäer, hier die Bundesregierung, die Nord Stream 2 unbedingt will, dort die baltischen Staaten, Polen, die Ukraine, die entschieden dagegen sind. EU-Kommission und Parlament haben, wie zuletzt Frankreich, Bedenken. Die US-Regierung droht sogar mit Sanktionen. Warum? Weil die Gastrasse eben keine rein wirtschaftliche, sondern eine eminent politische Angelegenheit ist. Wie sehr macht sich Europa abhängig von Putins Russland? Kann die vorläufige Einigung die Gegner von Nord Stream 2 beschwichtigen? Und ganz grundsätzlich, welche Energiepolitik will die EU langfristig verfolgen? Wir wollen darüber sprechen in diesem SWR 2 Forum. Ich begrüße Dr. Kirsten Westphal, Energieexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Westphal, was ist mit dem Kompromiss zur sogenannten Reform der EU-Gasrichtlinie erreicht? Ist der Streit ums russische Gas ein für alle Mal beigelegt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein Minimalformelkompromiss erzielt worden, der aber die Konflikte weiter in die Zukunft verschoben hat. Also, dass damit jetzt das Ende der Geschichte quasi erreicht sei, wage ich zu bezweifeln.
Ist es nach der Einigung vom Wochenende überhaupt noch vorstellbar, dass Nord Stream 2 gestoppt wird, wie die Gegner das ja wollen?
Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn Sie nach dem Bau fragen. Da geht ja voran, zügig und vehement werden die Rohre verlegt. Und die Richtlinie greift eigentlich eher auf den Betrieb zu. Also da ist die Frage, nach welchen Regeln dann die Pipeline betrieben wird. Und das ist jetzt der große Diskussionspunkt.
Ende 2019 soll die Pipeline ja schon in Betrieb gehen. Mein zweiter Gast, Michael Harms, er ist Geschäftsführer des Ostausschusses des Osteuropa-Vereins der deutschen Wirtschaft. Herr Harms, die Wirtschaft freut sich auf Nord Stream 2 und dem steht jetzt nach der vorläufigen Einigung nichts mehr im Weg. Wie sehen Sie das?
Ja, also wir begrüßen diesen Kompromiss, weil es natürlich besser ist, dieses, wie Sie richtig sagen, hochumstrittene Projekt einheitlich in Europa zu realisieren. Wir haben diese europäische Regulierung, daraus will ich kein Hehl machen, für überflüssig gehalten. Wir denken, dass die Regulierung, wie sie vorher bestanden hat, absolut ausgereicht hat. Ich kann auch ehrlich gesagt diese riesige politische Aufregung nicht ganz nachvollziehen. Natürlich hat dieses Projekt auch eine politische Komponente, aber es ist in erster Linie ein Projekt europäischer Energieunternehmen, was sich am Markt orientiert. Da steckt nicht ein Cent europäisches Steuergeld drin. Deshalb glaube ich, ist es doch in erster Linie ein wirtschaftliches Projekt.
Gut, dann will ich gleich mal nachfragen. Die politischen Beziehungen zwischen Russland und der EU sind seit Jahren angespannt. Aber ich verstehe Sie richtig, Sie stören sich dennoch nicht daran, dass Moskau jetzt noch größeren Einfluss auf den europäischen Gasmarkt bekommt als ohnehin schon.
Also dieser noch größere Einfluss Moskaus auf den europäischen Gasmarkt ist aus meiner Sicht ein Mythos. Wir haben einen absolut liberalisierten und für den europäischen Verbraucher sehr günstigen Gasmarkt. Wir können unser Gas im Gegensatz zum Beispiel zu den asiatischen Ländern von überall her kaufen, als amerikanisches Flüssiggas, als Flüssiggas aus dem Nahen Osten, Pipeline-Gas aus dem Kaukasus, vielleicht irgendwann mal aus Turkmenistan, aus Russland. Also wir sind in einer sehr guten Lage und auch wenn der Anteil russischen Gases steigt, ist Russland wesentlich mehr von uns als Bezieher des Gases abhängig als umgekehrt.
Die Runde im SWR2-Forum komplettiert Johannes Schraps. Er ist Politikwissenschaftler, sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag und ist dort Mitglied im Europaausschuss. Herr Schraps, warum wird jahrelang erbittert um Nord Stream 2 gestritten? Dann gibt's über Nacht eine neue Regelsprache und alles soll gut sein. Das ist entweder Zauberei oder, wie der CDU-EU-Parlamentarier Elmar Brok meint, ein ganz fauler Kompromiss. Was ist es für Sie?
Ich würde sagen, wenn Sie sagen, dass jahrelang darüber gestritten wurde, dann ist das schon eigentlich gar nicht der richtige Ansatz, sondern es wurde eben jahrelang nicht darüber gestritten, indem immer wieder davon gesprochen wurde, dass es sich um ein rein wirtschaftliches Projekt beim Bau dieser Pipeline handelt. Damit sitzt man aus meiner Sicht schon direkt der ersten Fehleinschätzung auf und auch, dass es kein rein bilaterales Projekt zwischen Deutschland und Russland ist, sondern es ist ein europäisches Projekt und es hat eben eine politische Dimension. Je näher wir jetzt dem Ende oder auf die Zielgerade dieses Projektes kommen, desto intensiver wird die Diskussion. Und das merken wir jetzt gerade, dass es eben einen europäischen Konsens eigentlich dafür braucht, den man jahrelang nicht gesucht hat, indem man von einem rein wirtschaftlichen Projekt gesprochen hat.
Können wir uns darauf einigen, dass die Diskussion ja eigentlich sogar erst losgeht? Denn die Einigung des EU-Ministerrats ist allein ja noch nichts wert. Er ist nur Grundlage für die Verhandlungen mit dem EU-Parlament, das gleichberechtigt über die EU-Gesetze mitentscheidet. Und dort, Frau Westphal, gibt es eine große Mehrheit gegen Nord Stream 2. Was ist da jetzt noch zu erwarten?
Das ist ganz schwierig vorherzusehen. Ich glaube, dass zunächst das Europäische Parlament eher zufrieden sein wird, dass zumindest eine Gasrichtlinie jetzt gefunden worden ist, weil man hat ja schon sehr um eine Richtlinie als solche gerungen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es unter vielen Diskussionen durchgeht. Aber das finde ich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, auch deswegen, weil ich bisher nur Presseberichte kenne und noch nicht den genauen Wortlaut der Richtlinie gesehen habe.
Herr Schraps, ich lese von einem Kompromiss, so vorläufig er ist, der die russischen Gasexporte irgendwie regulieren soll. Verstehen kann ich das als Laie so gut wie nicht. Was kann die Gegner der Pipeline jetzt beruhigen, was sie vorher beunruhigt hat? Können Sie uns das mal mit einfachen Worten erklären? Haben Sie den Wortlaut schon gelesen?
Na, ich glaube erstmal grundsätzlich, dass wenn es zwischen Frankreich und Deutschland in diesem Fall Diskussionen gab und jetzt auch einen Kompromiss gibt, dann zeigt das, dass die europäische Ebene handlungsfähig ist und eben auch auf einen Konsens aus ist und nach einem Konsens sucht. Das hätte es schon vor ein paar Jahren gebraucht, dann hätte es diese Diskussion früher gegeben. Und jetzt, wo sozusagen mit heißer Nadel das Ganze gestrickt werden muss, weil man einfach das Projekt sozusagen auf die Zielgerade einbiegen sieht, da ist es eigentlich der falsche und der zu späte Zeitpunkt, um sich über diese Fragen auszutauschen. Jetzt rächt sich eigentlich, dass man nicht auf einen europäischen Konsens frühzeitig gebaut hat, sondern man hätte frühzeitig dieses Projekt auf die Agenda setzen müssen. Das darf, aus meiner Sicht, darf es nicht auf Kosten von Solidarität und Zusammenhalt in Europa gebaut werden. Das ist im Prinzip dadurch, dass man die Diskussion frühzeitig verschlafen hat, jetzt eigentlich schon passiert.
Herr Harms, wer von Ihnen dreien kann mir denn erklären, was der Konsens jetzt genau beinhaltet?
Der Konsens beinhaltet, dass es eine europäische Regulierung gibt, die setzt vor allen Dingen auf das sogenannte Unbundling, also das, die Trennung von Netzbesitz und Betrieb der Pipeline, auf eine Tarifregulierung und auf den Netzzugang. Aber dass nicht die EU-Kommission das Verhandlungsmandat hat, sondern der Staat, auf dessen Territorium die Pipeline anlandet. Also in diesem Falle Deutschland. Deutschland muss also europäische Regulierung durchsetzen, hat aber das Verhandlungsmandat für die EU in der Hand, mit Russland zu verhandeln.
Das heißt, die EU-Staaten verhandeln direkt mit Russland, nicht länger ausschließlich die EU-Kommission.
Nein, es wollte die Kommission, wollte ja schon beim Bau komplett das dritte europäische Energiepaket anwenden, also direkt mit Russland verhandeln. Und haben zwei juristische Dienste, also der Kommission und des Rates, wenn ich mich nicht irre, gesagt, dass die europäische Regulierung dort nicht greifen kann. Und jetzt geht es eben darum, nicht den Bau zu regulieren, sondern dann den Betrieb. Und der ist natürlich auch dann entscheidend beim wirtschaftlichen Betrieb dieser Pipeline, weil Gazprom ist ja sowohl der Eigentümer der Pipeline als auch derjenige, der das Gas einspeist. Das wäre dann offensichtlich nach der europäischen Regulierung, Stichwort Unbundling, so nicht mehr möglich.
Genau, würde der europäischen Ebene damit mehr Einflussmöglichkeiten verschaffen. Insofern ist der französische Vorstoß schon einer gewesen, der sozusagen Europa, die europäische Ebene, besser mit einbezieht, als das vorher der Fall war, wo eben im Prinzip die fünf Staaten, die an diesem Projekt wirtschaftlich beteiligt waren, mit Unternehmen, dieses Projekt alleine vorangetrieben haben.
Also ich will vielleicht nochmal dazu setzen, also wir haben als Wirtschaftsvertreter nichts gegen das Prinzip des Unbundling. Man muss nur sehen, unter welchen konkreten Gegebenheiten man das umsetzen kann. Und ich meine, man fragt sich ja auch bei uns, warum haben wir dieses wunderbare Prinzip nicht zum Beispiel bei der Deutschen Bahn schon längst durchgesetzt? Und bei Gazprom ist es eben auch schwierig, weil Gazprom eben der Betreiber und der Eigentümer ist und dass die europäischen Unternehmen nicht Mitgesellschafter sind, das hat nicht die böse Gazprom verhindert, sondern das hat das polnische Kartellamt verhindert. Ansonsten hätten wir wären Nord Stream 2 eine Gesellschaft, die nicht zu 100% Gazprom gehören würde.
Sollte dieses Prinzip des Unbundling also wirklich konkret werden und in ein EU-Gesetz münden, Frau Westphal, für wen zahlt sich Nord Stream 2 dann eigentlich aus? Kann man das jetzt schon sagen? Wer profitiert, wer verliert durch die neue Gaspipeline?
Na, ich denke, dass auf jeden Fall die deutschen Konsumenten, aber auch die Konsumenten im nordwesteuropäischen Markt von diesem direkten Zugang zu russischen Erdgasreserven profitieren werden. Die Frage ist tatsächlich, ob mit der neuen Regulierung, die ja, ich würde gerne nochmal auf diese Frage zurückgehen, die ja mit der neuen Regulierung tatsächlich vorsieht, dass in dem Staat ein Kompromiss gesucht wird, in dem dann tatsächlich die Pipeline ins europäische Netz anschließt, dass das natürlich dann auch Fragen aufwirft für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs. Also wir haben da sehr, sehr konkrete Fragen. Was heißt das dann eigentlich dann? Wie setzt man ein Unbundling im Küstengewässer zum Beispiel um? Also wie hat man für die letzten Anschlussstücke über 20, 25 Kilometer, setzt man da einen neuen Betreiber ein, setzt man einen Betreiber auf der ganzen Pipeline ein? Das sind Fragen, die noch sehr, sehr schwierig sein werden in den Verhandlungen. Und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass es zwar der deutsche Regulierer, also die Bundesnetzagentur sein wird, die mit Russland dann einen Kompromiss und mit Gazprom einen Kompromiss sucht. Aber ich gehe auch davon aus, dass natürlich ein letztes Zustimmungsrecht bei der EU-Kommission liegen wird. Beziehungsweise das ist einer der Knackpunkte der neuen Regelung.
Herr Schraps, was meinen Sie, wer profitiert, wer verliert durch die neue Regelung?
Ich glaube, es kann sogar nützlich sein für die Europäische Union als Ganzes, um auch zum Beispiel den europäischen Energiebinnenmarkt weiter voranzutreiben. Weil bisher haben da auch Priorisierungen gefehlt, klar zu sagen, welches sind eigentlich die Ziele, die wir mit dem europäischen Energiebinnenmarkt erreichen wollen. Da gibt es ja verschiedene, die sich gegenüberstehen. Ob das Versorgungssicherheit ist, ob das nur der Wettbewerb ist, der sich sozusagen im europäischen Binnenmarkt dann auslebt. Ob das Umwelt- und Klimaschutzfragen sind, die wir ja auch gerade in Deutschland, wenn wir an die Energiewende denken, immer mitbedenken. Und dazu gibt es im Moment europäisch noch keinen Konsens. Man muss da ja nur daran denken, wie wir mit der Energiewende innerhalb der Europäischen Union ja auch nicht gerade in allen Ländern ins gleiche Horn blasen. Und ich glaube, dass es da auch, ich sag mal, zu Klarstellungen kommen kann, weil es diese Debatte wieder anfacht, wie welches Ziel eigentlich eine europäische Energieunion bringen soll. Und da kann natürlich diese Nord Stream 2-Debatte, die sozusagen diese Ziele definieren muss, irgendwann ja auch beitragen. Das sehe ich als große Chance.
Ich würde vielleicht noch mal ergänzen wollen, dass unsere Diskussion geht ein bisschen in eine falsche Richtung, weil ich glaube, dass politisch ist nicht das Prinzip des Unbundling die zentrale Frage. Die zentrale politische Frage ist, ob weiterhin nach der Fertigstellung von Nord Stream 2 weiterhin russisches Gas durch die Ukraine fließen wird. Das ist das aus meiner Sicht zentrale politische Problem. Und die europäischen Institutionen haben sich jetzt mit dieser Regulierung eine Art Bargaining-Chip geschaffen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen und wir als Wirtschaft unterstützen dieses Herangehen auch, ich glaube, es wäre für alle gut, wenn weiterhin russisches Gas durch die Ukraine fließt. Wenn wir das vertraglich durchsetzen können, dann wird sich auch für diese Regulierungsfragen eine Lösung finden. Das ist das zentrale politische Problem.
Das ist aus meiner Sicht ein sehr entscheidender Punkt, dass wir mit dieser neuen Richtlinie auch eine Verhandlungsmöglichkeit haben, weil auch die Nord Stream 2 nur zur Diversifizierung beiträgt, wenn eben der Transit durch die Ukraine wirklich erhalten wird. Also das ist eine Paketlösung, die jetzt eigentlich im Raum steht und sehr, sehr wichtig ist. Und in einer idealen Welt hätten wir jetzt tatsächlich auf Basis dieses Kompromisses eine Chance, mit allen Seiten zu einem guten Ende zu kommen. Das setzt aber wirklich den guten politischen Willen auf allen Seiten voraus, da eine nachhaltige Lösung zu finden.
Lassen wir uns die politischen Dimensionen einen Augenblick noch zurückstellen. Mich würde noch etwas ganz Grundsätzliches interessieren. Also wenn Nord Stream 2, wie geplant, Ende 2019 in Betrieb gehen soll, dann werden sich die Lieferkapazitäten von Gazprom zusammen mit Nord Stream 1 jährlich auf 110 Milliarden Kubikmeter verdoppeln. Das entspräche dann etwa 80% aller russischen Gasexporte. Braucht Deutschland, braucht die EU künftig überhaupt so viel Gas, mehr Gas, noch dazu in dieser Größenordnung? Gibt es da gesicherte Berechnungen?
Das ist genau das, was ich sozusagen eben auch mit den politischen Zielen meinte, als ich gesagt habe, dass es eine Chance für den europäischen Binnenmarkt, für die Diskussion auf europäischer Ebene sein kann. Weil man sich darüber klar werden muss, welches Ziel man denn eigentlich erreichen möchte. Wenn man sich das Ziel setzt, man möchte langfristig von fossilen Brennstoffen wegkommen und man möchte andere Energieträger unterstützen, dann ist natürlich der Bau einer solchen Gaspipeline etwas, was dieses Ziel konterkariert. Andererseits, und das ist dann eben eine Frage von Erläuterungen auch von Experten, kann eben auch so eine Gaspipeline dazu beitragen, um die Energiewende hin zu nicht fossilen Energieträgern zu beschleunigen und zu verbessern, weil es eben sozusagen die Sicherheit im Hintergrund darstellt, wenn man gleichzeitig wie in Deutschland aus Kohle und aus Atom aussteigt. Also da gibt es in beide Richtungen Erläuterungen und Erklärungen und da müssen sich die Experten eben auch miteinander auseinandersetzen, aus meiner Sicht.
Also ich denke, das ist ein sehr wichtiges Stichwort, was Herr Schraps da gegeben hat. Das ist tatsächlich eine Frage,
wo wollen wir hin?
Und wir wissen, Erdgas verbrennt wesentlich sauberer als Kohle und Erdöl. Also insofern wird es immer als die wichtige Brücke für eine Energiewende genannt. Letztendlich kann man auch sagen, es gibt große Chancen der Dekarbonisierung auch beim Erdgas in Richtung eben grünes Erdgas, Biomethan. Da kann man sich schon auch schrittweise Lösungen überlegen, die in Richtung eine Energiewende und auch eine Sektorkopplung, die wir in Deutschland sehr diskutieren, die eben auf Gas basiert. Also das kann man sich vorstellen. Insofern ist das eine sehr, sehr spannende Debatte, die ich auch denke, die jetzt wirklich angestoßen werden sollte.
Und ohne das zusätzliche Gas, das ist ja eben auch in der Diskussion, da könnten eben die Klimapläne, die wir uns ja jetzt auch mehrfach in den letzten Jahren gegeben haben, die können dann ja eben auch Luftschlösser bleiben, weil wir eben diese Übergangstechnologie möglicherweise brauchen. Aber das ist eben eine Diskussion, die sozusagen technischer Natur ist, von der Umsetzung her. Das ist eben nicht die politische Diskussion, die vielleicht dann eben eher auf einen europäischen Konsens oder auf europäische Solidarität aufbaut oder auch auf Solidarität gegenüber Partnern wie der Ukraine. Das sind andere Fragen.
Also um das nochmal zu sagen, nicht? Die EU hat sich klimapolitische Zielvorgaben verordnet, aber gleichzeitig hat sie Milliarden in neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe investiert, in Flüssiggas, Häfen und so weiter. Gas, Frau Westphal, Sie haben es eben gesagt, ist umweltfreundlicher als Kohle, aber immer noch ein hochproblematischer Rohstoff, weil bei der Verbrennung Methan erzeugt wird, extrem umweltschädlich. Zugespitzt ist das doch die Frage, wird Nord Stream 2 eigentlich nur möglich, weil die EU in Sachen Klimapolitik versagt?
Naja, Nord Stream 2 würde ich erstmal so fassen, dass es eine Wette der beteiligten Firmen darauf ist, dass Gas weiter in Europa nachgefragt wird. Und die schauen sich natürlich zum einen die Zielszenarien an, die also auf die Energiewende fokussieren, die überlegen, wie wir eben CO2-Emissionen einsparen müssen und wie da der Pfad aussehen muss. Und wenn wir das einhalten würden, dann bräuchten wir wahrscheinlich diese Pipeline nicht. Aber wenn wir auf die anderen Trends gucken, also sogenannte Best-Guess-Szenarien, dann sehen wir einfach, dass wahrscheinlich Erdgas erstmal eine sehr schnelle, naheliegende Lösung ist, auch um CO2 einzusparen. Und zum anderen, den Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, wir gucken so sehr in die Zukunft und mit Blick auf eben die Klimaziele, aber wir haben natürlich auch brennende Probleme im europäischen Gasmarkt, was einfach die Gasfelder angeht in Deutschland, in vor allem den Niederlanden, genau, wo wir jetzt schon vor einer Lücke stehen, sogar eben einen wachsenden Importbedarf haben, auch wenn der Gasbedarf an sich in Europa stagnieren würde.
Sie hören das SWR 2 Forum heute zum Thema der Gaskompromiss, wie weiter im Streit um Nord Stream 2. Und Herr Harms, die Sorge der Gegner von Nord Stream 2 ist im Wesentlichen, ja, macht sich die EU langfristig zu abhängig von russischer Energie und also von einem Lieferanten, zu dem die Beziehungen seit Jahren angespannt sind. Ist diese Frage seit dem Wochenende neu beantwortet?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich diese Abhängigkeitsdiskussion sehr kritisch sehe. Ich glaube, es ist im Gegenteil eine umgekehrte Abhängigkeit. Russland ist stärker abhängig von uns als Käufermarkt. Und der europäische Gasmarkt, wie gesagt, hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich aus unterschiedlichen Bezugsquellen zu bedienen. Der ist in letzter Zeit sehr stark liberalisiert worden. Das Gas fließt in alle Richtungen. Wir haben keine sogenannte Destination Clause mehr. Wir haben Interkonnektoren, die das Gas in verschiedene Richtungen fließen lassen. Die Ukraine kauft ja schon, glaube ich, seit 2 Jahren kein russisches Erdgas mehr, sondern versorgt sich aus Westeuropa mit Gas. Also in der Beziehung ist es wirklich eine gute Situation, in der wir sind. Und ich muss es nochmal sagen, das sind privatwirtschaftliche Gelder. Wir haben ein bisschen in der Vorrunde diskutiert, die EU finanziert. Nein, in Nord Stream 2 finanziert die EU nichts, keinen einzigen Cent. Das ist eine rein privatwirtschaftliche Investition. Und wir sollten das doch dem Markt überlassen, zu sehen, woher man das Gas kauft und welches Gas man kauft.
Ja, da muss ich aber jetzt auch nochmal einhaken, wenn Sie sagen, dass es eine rein privatwirtschaftliche Investition ist. Investition mag sein, aber es ist eben kein rein privatwirtschaftliches Projekt. Man kann da ja über den ökonomischen
Sinn... Das habe ich nicht gesagt.
Ja. Oder auch, genau, man kann ja über den ökonomischen Sinn oder Unsinn dieser Leitung kann man sich ja auseinandersetzen. Und da gibt es sicherlich Argumente dafür, dass man eben die Gassicherheit erhöht. Es gibt Argumente dafür, dass man möglicherweise zu abhängig wird von russischem Gas. Das kann man ja alles diskutieren. Nur die Frage, ob es eben auch ein politisches Projekt ist, das ist eine andere Frage, die habe ich vorhin schon versucht abzugrenzen. Da geht es nicht um die technischen Fragen, was brauchen wir für Energiesicherheit, sondern da geht es um die Frage, nehmen wir eigentlich alle europäischen Partner mit? Mhm. Und wenn über die Frage gesprochen wird, ob die Abhängigkeit so groß wird, ich glaube auch, wir haben im europäischen Binnenmarkt ja auch zeitgleich andere Zugänge zum europäischen Binnenmarkt von Gas. Es gibt noch Algerien, wir sprechen gerade darüber, über die Gasfelder vor Zypern. Es gibt LNG aus den USA. Also es gibt schon auch noch andere Zugänge. Und mit diesen anderen Gaslieferanten muss ich auch das russische Gas messen. Von daher ist gar nicht gesagt, dass das sozusagen einen riesigen Wettbewerbsvorteil mit sich bringt, sondern es muss sich eben auch dem europäischen Wettbewerb stellen.
Ja, nimmt das Projekt denn alle EU-Staaten mit? Wie Sie eben gefragt haben, Herr Schraps, ich meine, die EU versteht sich als Solidargemeinschaft, darauf wird immer großer Wert gelegt. Die ganz grundsätzliche Frage ist, was ist denn fairer, die Gasversorgung dem Markt zu überlassen oder politisch dann doch irgendwie mit zu steuern, Frau Westphal?
Das ist eine interessante Frage.
Das ist eine naheliegende Frage,
auch weil die ganze Debatte um die Politisierung des Projektes natürlich auch auf den fehlenden Konsens in der EU verweist. Und wir haben es in ein paar Punkten in der Diskussion schon tangiert. Wir haben im Grunde genommen keinen Konsens in der EU über die Frage, wie mit Russland umgehen. Und wie weiter mit diesen großen Energielieferanten? Und das berührt natürlich dann auch die Frage, wie viel Mengen wollen wir aus Russland beziehen? Das war ja quasi auch an der Wiege der Energieunion die große Debatte. Und wir haben aber auch letztendlich keinen Konsens wirklich in der EU darüber, ob wir weiter auf den Markt setzen möchten oder wie viele Staaten gerade im Osten sehr, sehr viel stärker auf Staatsinterventionismus und auch Renationalisierung der Unternehmen setzen möchten. Und insofern finde ich auch manchmal diese Schwarz-Weiß-Debatte um proeuropäisch und weniger europäisch sehr, sehr schwierig, weil gerade viele Gegner des Projektes oder was heißt viele wie Warschau im Gasmarkt eigentlich dann eine sehr eigenständige Politik spielen und sich im Grunde genommen vom europäischen Gasmarkt eher abschotten. Und damit den Gasmarkt als solchen das Funktionieren unterminieren. Weil die Vorredner haben recht, die große Erfolgsgeschichte in Europa ist die Liberalisierung des Gasmarktes, die Schaffung der Interkonnektoren und die Diversifizierung. Es ist ja quasi eine Ironie auch der Geschichte, dass die ja auch schon viel diskutierte Nord Stream 1 im Grunde genommen dazu viel beigetragen hat, letztendlich auch eben die Ukraine über Rückflussoptionen zu versorgen.
Genau, sehe ich genau so. Ist es eben keine Frage von Schwarz-Weiß oder von Ja oder Nein zu diesem Projekt, sondern ich sehe das eher als eine Frage von, wenn ja, dann wie? Oder wenn nicht, was sind dann die Alternativen oder was wären die Alternativen? Und vor dieser Frage hat man sich im Prinzip in den letzten Jahren, obwohl dieses Projekt angelaufen ist, immer regelmäßig gedrückt, sich politisch damit auseinanderzusetzen, weil man es eben als rein wirtschaftliches Projekt bezeichnet hat. Vielleicht auch, und das sehe ich da auch ein bisschen drin, weil man natürlich, wenn man über Solidarität und Vertrauen, und das ist der europäische Energiebinnenmarkt ganz originär, wenn man über Solidarität und Vertrauen spricht, dann hat man eben in den letzten Jahren in Europa auch in ganz vielen anderen Fragen gehabt, die Solidarität, europäische Solidarität nicht unbedingt ernst genommen haben oder, ich sag mal, bis ins Letzte durchgesetzt haben, wenn man an die Finanzkrise denkt, wenn man an Griechenland-Programme drängt, an Migrationsfragen. Und das spiegelt sich in dieser Diskussion jetzt natürlich auch ein bisschen wieder, weil dann diejenigen, die europäische Solidarität vielleicht nicht erfahren haben, dass die sich jetzt natürlich auch anders ausdrücken.
Herr Schraps, aber muss man es nicht einfach ein Stück weit auch fatalistisch sehen? Hinter Nord Stream 2, wir haben es ja gehört, stehen mächtige Unternehmen, die wollen alle die Pipeline, die versprechen sich alle einen riesigen Profit. Welche Möglichkeiten hat da letztlich überhaupt noch die Politik?
Na, ich glaube, man sieht jetzt an der Diskussion, dass es jetzt sozusagen endlich auf ein politisches Level gehoben wurde. Dadurch, dass die Franzosen gesagt haben, Momentchen mal, einfach so durchwinken, das machen wir nicht. Dadurch zeigt Politik schon, dass sie da eben auch Einfluss nehmen möchte. Aus meiner Sicht, wie gesagt, einfach viel zu spät. aber man hat sich einfach jahrelang davor gedrückt. Ich glaube, Politik hat da schon im regulatorischen Bereich eine Menge Möglichkeiten. Die sollten jetzt auch genutzt werden. Die werden ja eben nun mit dem Kompromiss zum Teil auch schon genutzt. Und ich bin gespannt, in welche Richtung die Diskussion ehrlich gesagt noch weitergeht.
Herr Harms, teilen Sie die Bedenken der osteuropäischen Staaten von Polen, den baltischen Staaten, die sich von Nord Stream 2 nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch bedroht sehen?
Nein, die teile ich nicht. Also erstens wirtschaftlich sehe ich keinen großen Nachteil für diese Staaten, weil, wie gesagt, das Problem ist die Ukraine, die natürlich wirtschaftlich von dieser Leitung abhängt. In der Beziehung, auch das ist, glaube ich, sollte für die Europäische Union ein hohes Gut sein. Und wir sind da sehr dafür, einen guten Kompromiss dort zu finden. Aber ich glaube, dass das Argument nicht zieht, dass man sagt, wir kaufen mehr russisches Gas und deshalb kann Putin jetzt seine Aggressionspolitik mehr finanzieren. Das ist, glaube ich, sehr simpel. Das könnte man, da würde mich interessieren, warum das nur bei Gas gilt und nicht bei Erdöl und bei vielen anderen Sachen, die wir aus Russland kaufen. Und zum Beispiel zahlen wir auch den Russen für die Weltraummission, wenn wir zur ISS fliegen. Da könnte man auch sagen, Herr Gerst ist ein Verbündeter Putins. Also das ist ein bisschen auch sehr simpel gedacht. Wobei ich nochmal betone, natürlich sehen wir auch die politische Dimension eines solchen Projektes.
Frau Westphal, was meinen Sie? Ist das zu simpel gedacht, wenn man politische, geosicherheitspolitische Argumente allzu ernst nimmt? Sie haben kürzlich den bemerkenswerten Satz geschrieben, Deutschland und die EU drohen zwischen Russland und USA aufgerieben zu werden. Was meinen Sie?
Das weist dann vor allen Dingen auch auf die große Konkurrenz zwischen Russland und den USA um den Absatzmarkt Europa hinaus. Ich würde vorher noch mal einhaken und das sicherheitspolitische Argument beleuchten. Ich glaube, man muss die Sorgen der Osteuropäer schon sehr ernst nehmen, weil sie einfach von einem ganz anderen historischen Erfahrungshintergrund kommen. Aber auch da würde ich verweisen auf die großen Erfolge, die eben EU-Regulierung. Und das ist eigentlich das große Schwert, was wir auch gegenüber Gazprom, gegenüber Russland eingesetzt haben. Auch in dem Kartellverfahren, das gegen die Gazprom geführt worden ist, die ja wirklich viele Zugeständnisse gemacht hat, gerade in Osteuropa. Da sollten wir, glaube ich, mehr Vertrauen haben. Und das wäre eigentlich der Punkt, wo ich sagen würde, da müssen wir jetzt nachlegen unter Umständen. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, funktioniert die Regulierung? Haben wir ausreichend Marktmonitoring, was eben die Marktmacht der Gazprom angeht? Aber gleichzeitig wäre ich auch sehr relaxed angesichts der großen Optionen, die wir haben und Flexibilitäten, eben LNG einzuführen. Oder eben Erdgasquellen aus Algerien und so weiter. Aber vor allen Dingen, also in der Zukunft wird man vor allen Dingen eine Konkurrenz von LNG und Gazprom Gas sehen. Zurück zu dem Satz, den Sie sagten, der ist bemerkenswert. Das ist halt schon ein Punkt, wo ich denke, die Europäische Union in dem ganzen Hickhack um die Pipeline macht mir manchmal den Eindruck, als würde sie quasi nur das Endspiel mit Russland sehen und da das Kräftemessen sehen. Und ich finde, wir sollten schon den Blick auch in Europa weiten auf die anderen großen geopolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich würde China ansprechen mit der Belt and Road Strategie, wo wir unter Umständen bald eine Situation haben werden, wo wir mit China um die Gasreserven in Russland konkurrieren werden. Und dann mag es wieder ein Problem sein, dass wir Marktbarrieren errichten. Aber eben auch vor allen Dingen die USA, mit denen wir uns einfach in einem Wirtschaftskonflikt befinden. Und es natürlich auch eine geoökonomische Dimension gibt durch die USA, der Wunsch eben mehr LNG in Europa loszuwerden und damit auch den Boom an Shale Gas und den Fracking-Boom in den USA aufrechtzuerhalten. Und der Punkt war eben, wenn das über Sanktionen gehebelt wird, um mehr Erdgas in Europa abzusetzen, das wäre eine enorme Herausforderung für die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Aber letztendlich, glaube ich, auch eine soziale Frage mit Blick auf die Endkonsumenten.
Ist das vorstellbar, Herr Harms, dass es da Sanktionen von amerikanischer Seite gibt?
Ja, es sind ja immer noch Sanktionsgesetzgebungen als Entwürfe im Kongress anhängig. Und wir glauben auch, dass es jetzt, wenn die innenpolitischen Probleme, Shutdown und so weiter, so ein bisschen aus dem wenn die gelöst sind, dass sich der Kongress dem wieder zuwenden wird. Ich glaube aktuell nicht, dass es noch Sanktionen gegen den Bau von Nord Stream geben wird, aber dass es zu weiteren Russland-Sanktionen, vor allen Dingen im Finanzbereich, kommen könnte, halte ich für sehr wahrscheinlich.
Mhm. Herr Schraps, Russland hat schon immer mit seinen Rohstoffen auch Politik gemacht. Es hat Gasexporte in die Ukraine unterbrochen und gestoppt. Es hat den baltischen Staaten in der Vergangenheit horrende Gaspreise aufgezwungen. Kann man denn eigentlich ausschließen, dass das in Zukunft für Europa, für Deutschland nicht gilt?
Also ich glaube, Sie haben recht, dass man die Gefahren definitiv ernst nehmen muss, dass Moskau eben ja auch schon an anderer Stelle demonstriert hat, dass es seine Energieressourcen auch bereit ist, als Machtmittel einzusetzen. Wir müssen uns ja auch oder können uns ja auch an den ukrainisch-russischen Gasstreit im Winter, ich weiß nicht, 2005, 2006 war es, glaube ich, erinnern.
Also und 2009 auch.
Mhm. Und 2000, genau, stimmt, 2009 auch nochmal. Also die Situation kennen wir mittlerweile und auch Ende diesen Jahres laufen die Durchleiteverträge zwischen Gazprom und Naftogaz aus. Das heißt, es wird die Situation auch Ende 2019, Anfang 2020 wieder geben, dass man darüber verhandeln wird, wie die Durchleitungen durch die Ukraine aussehen. Was ich glaube, ist aber, dass der Gastransport durch die Ukraine gar nicht komplett ersetzbar ist. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, und ich meine, da muss man auf die Zahlen vertrauen, die einem da vorgelegt werden. Das sind Lieferungen, die bei fast 100 Milliarden Kubikmetern Gas sind, die durch die Ukraine gelaufen sind. Ich glaube, ich habe für 2017, hatte ich mir die Zahlen angeschaut. Das ist durch das, was bei Nord Stream 2 durchgeht, gar nicht zu ersetzen. Selbst wenn man noch einen zweiten Strang auch im Süden von Turk Stream noch hätte. Von daher wird man gar nicht ohne die Gastransporte durch die Ukraine auskommen. Das ist zumindest meine Einschätzung als Europapolitiker. Und man muss ja auch sehen, dass die Gasleitungen, die durch die Ukraine gehen, ja auch ziemlich marode sind und unbedingt renoviert werden müssten oder neu gemacht werden müssten. Das heißt, da sind auch Investitionen notwendig. Insofern, was die Sicherheit der Gasversorgung angeht, auch in längerer Zukunft, ist dieses Nord Stream 2 Projekt sicherlich eins, was mehr Kapazitäten ermöglicht. Aber ich glaube, ganz ohne Gastransport durch die Ukraine wird es auch nicht gehen. Von daher muss ich, glaube ich, der Gefahren bewusst sein und auch die Sorgen der Ukraine oder auch der baltischen Staaten natürlich berücksichtigen. Auch das, wie gesagt, hätte man viel, viel früher machen können, eben auch die positiven Möglichkeiten von Reverse Flow und sowas mit in die Debatte einbringen und eben auch mit den Nachbarstaaten diskutieren und bis zum Ende mit konkreten Zusagen ausdiskutieren. Das hätte man machen müssen, das hat man nicht gemacht. Aber die Gefahren sind definitiv da, die Sie genannt haben.
Vielleicht darf ich doch nochmal das Thema Verlässlichkeit russischer Energielieferung aufgreifen. Also wir sind ja, glaube ich, jetzt bei 50 Jahren russischer Energielieferung nach Europa und damalige Bundesrepublik. Und es hat keinen einzigen Tag, auch bei den schlimmsten politischen Krisen des Kalten Krieges, gegeben, an denen diese Lieferungen unterbrochen worden wären. Und wenn Sie an den Gasstreit erinnern mit der Ukraine, würde ich doch gern auch nochmal daran erinnern, dass es war natürlich eine andere ukrainische Regierung damals, dass die Ukraine massivst illegal Gas entnommen hat, das nicht bezahlt hat. Und sagen wir, auch als Frau Timoschenko Premierministerin waren die Gasbeziehungen zwischen Russland und der Ukraine alles andere als transparent. Ich darf nur an den Namen Firtasch erinnern. Ja. Also das war auch natürlich eine ganz andere Situation, eine sehr spezifische Situation. Aus unserer Sicht ist Russland ein sehr zuverlässiger Energielieferant.
Sagen Sie, kann man vielleicht auch umgekehrt sehen. Also wenn Moskau künftig 80% aller russischen Gasexporte nach Europa pumpt, macht sich umgekehrt nicht auch Russland abhängig von der EU?
Das meine ich eben auch mit dem Energiebinnenmarkt, dass es eben auch konkurrieren muss mit anderen Gasexporteuren, die Gas in die Europäische Union verkaufen wollen. Auch da kann man sagen, man kann im Zweifel auch auf das flexiblere LNG umsteigen. Und dann muss Russland sozusagen eben auch sehen, wenn sie ihr Gas loswerden möchten, dass sie das eben im Wettbewerb schaffen.
Also ich würde das auch stützen. Man kann im Moment, für den Moment sagen, dass wir in Europa in einer Situation des Käufermarktes sind. Also in einer extrem komfortablen Situation, wo eigentlich alle Lieferanten auf einen Markt gucken, der liquide ist, der schlicht einfach attraktiv ist. Trotzdem würde ich dafür warnen, den Trend linear weiterzuschreiben. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig und ein Gebot, wenn man weiter auf Gas, auch dekarbonisiertes Gas setzen möchte, dann sollte man diversifizieren und dann sollte man auch in einem sehr engen Austausch mit Lieferanten bleiben, beziehungsweise den ausbauen mit Blick eben auf Möglichkeiten einer Vergrünung des Gases oder einer Dekarbonisierung des Erdgases. Also das ist, glaube ich, schon jetzt ein Gebot, da nicht stehen zu bleiben in dieser Situation, sondern zu handeln mit Blick auf eben Dekarbonisierung von Gas als auch Diversifizierung.
Sie hören das SWR 2 Forum heute zum Thema der Gaskompromiss, wie weiter im Streit um Nord Stream 2, ja fast 10 Milliarden oder 9 Milliarden Euro Investitionskosten sind mit der neuen Ostsee-Pipeline verbunden. Wir haben es gehört, die teilen sich zur Hälfte Gazprom und ein Unternehmenskonsortium, da sind Deutsche, aber da sind auch französische Unternehmen dabei. Umso erstaunlicher war das Verhalten Frankreichs in den vergangenen Tagen, ohne jetzt das ganze Wochenende nochmal zu rekapitulieren. Aber wie, Herr Harms, war eigentlich das Verhalten der französischen Regierung in den vergangenen Tagen zu erklären, dieses Hin und Her?
Ja, es ist ein französisches Unternehmen dabei und ich habe jetzt auch keine exklusiven Informationen darüber, warum Frankreich sich so verhalten hat. Aber eine Besorgnis, die auch immer in der Presse ausgedrückt wurde, ist, dass man eben zum Beispiel amerikanische Sanktionen gegen das französische Unternehmen gefürchtet hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dieser Kompromiss, dieser deutsch-französische, ist einer, mit dem alle Beteiligten am Ende gut leben werden können.
Also ich habe irgendwo gelesen, Frankreich hat auch deswegen eingelenkt, weil es sich damit die Zusage für eine neue Gaspipeline erkauft hat, quasi, die von Norwegen direkt nach Frankreich führen soll.
Davon habe ich noch nicht gehört. Das ist sehr interessant. Ich kann also auch nur mutmaßen, was das französische Verhalten angeht. Ich glaube, es ist eine Gemengelage gewesen, die zum Teil vor allem innenpolitisch motiviert war. Mit Blick eben auch auf die Europawahlen, mit Blick auf die große Herausforderung durch Le Pen zum Beispiel, die ja auch Front National große Unterstützung aus Russland kriegt. Also Putin ist natürlich, da würde ich sagen, ein rotes Tuch und sein Engagement für Le Pen. Für Macron, also das ist sicher ein Zeichen, das gesetzt worden ist. Dann war es natürlich überraschend, einen Monat nach Unterzeichnung des Aachener Vertrags so ein Signal zu haben. Und ich kann nur mutmaßen, dass das vielleicht auch sowas wie ein Schuss vor den Bug war, dass man tatsächlich auch die Bundesregierung mit mehr Zugeständnissen pro Europa haben möchte, beziehungsweise eben auch eine Retourkutsche unter Umständen für den Streit um Rüstungsexporte.
Den Eindruck habe ich auch.
Hat.
Ich glaube, dass natürlich bei Macron sicherlich auch der seit anderthalb Jahren im Prinzip immer wieder Vorschläge auf den Tisch gelegt hat, wie er sich vorstellt, wie die Europäische Union weiterentwickelt werden kann. Und da aus Berlin, ich sag mal, auch häufig die kalte Schulter gezeigt bekommt. Es gibt immer wieder einige Schritte auf ihn zu, aber an vielen Stellen ist die Bundesregierung ehrlicherweise auch nicht unbedingt verhandlungsbereit, um auf französische Vorschläge einzugehen. Und dass dann irgendwann bei ihm vielleicht auch die Situation kommt, dass er da vielleicht eben mal so ein Zeichen setzt, auch in die Richtung, das kann ich mir schon auch vorstellen. Was das Positive daran ist, ist, dass eben jetzt auch wieder über dieses Thema Nord Stream 2 gesprochen wird und dass es eben von der wirtschaftlichen Ebene auf eine politische Ebene kommt, die es eigentlich schon längst verdient hätte.
Gibt es ein Zerwürfnis zwischen den Nachbarn, zwischen Deutschland und Frankreich, das nur mühsam verdeckt wird, Herr Harms? Das ist ja im Grunde genommen ein paar Wochen vor den Europawahlen keine gute Nachricht, dass darüber jetzt spekuliert wird. Ausgerechnet Deutschland und Frankreich, der Motor in der EU, kommt ins Stocken.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, das zeigt sich ja auch, dass innerhalb weniger Tage und ohne große öffentliche Debatte dieser Kompromiss gefunden wurde. Also ich bin jetzt kein ausgewiesener Experte in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, aber ich glaube, die Kanäle haben sehr gut funktioniert. Übrigens auch unter Einbeziehung von Rumänien, die aktuelle Ratspräsidentschaft hat. Also das ist im Gegenteil für mich ein Beweis, dass die Europäische Union weiter funktioniert.
Wie wichtig ist das Thema Energie für die anstehenden Europawahlen im Mai?
Na, wie gesagt, ich sehe da Chancen drin, dass eben diese Debatte auch geführt wird, weil gerade auch vor der Europawahl natürlich jetzt Europa noch stärker in den Fokus kommt, als es ohnehin schon in den letzten Jahren gerückt ist. Europäische Themen werden auf der Agenda stehen vor der Europawahl ganz automatisch, weil sie medial einfach auch eine andere Aufmerksamkeit finden. Und ich glaube, dann solche Debatten zu führen, eben auch darum, wie so ein europäischer Energiebinnenmarkt weiter aussehen kann, in welche Richtung man da möchte, ich halte das für eine Chance, ganz grundsätzlich. Ist eben die Frage, wie diese Debatten geführt werden.
Ich halte es auch für eine spannende Frage, weil die Europäische Union ja 2018 ein Paket verabschiedet wird, saubere Energie für alle Europäer. Ein Paket letztendlich für die Energie- und Klimapolitik, was den Endkonsumenten in den Blick nimmt und was eben auch darauf abhebt, effiziente, preisgünstige Energie und auch saubere Energie für alle Europäer bereitzustellen. Und insofern ist es, glaube ich, unter Umständen in vielen Ländern wie Polen, aber auch Bulgarien hatten wir schon Debatten, natürlich auch eine soziale Frage, welches Niveau die Preise haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in Deutschland zum Beispiel die Debatte immer stärker wird.
Also ich glaube nicht, dass jetzt Nord Stream 2 das Wahlverhalten entscheidend beeinflussen wird. Es werden eher klimapolitische Fragen sein. Kann ich mit meinem Diesel noch weiter durch die Innenstädte fahren oder wie viel bezahle ich morgen für meine Stromrechnung? In der Beziehung sind natürlich Energie- und Klimapolitik ganz wichtige Elemente einer Europawahl, aber wenn sie die Interessen des Endverbrauchers tangieren.
Wie geht's jetzt weiter im Streit ums Gas bis Mai, also möglichst noch vor den Europawahlen, soll aus dem vorläufigen Beschluss in Sachen Nord Stream 2 verbindliches EU-Recht werden. Herr Schraps, Sie können es uns vielleicht am besten sagen. Was passiert da jetzt genau in den nächsten Monaten? Da kommt das EU-Parlament ins Spiel. Was ist da konkret alles zu erwarten?
Also richtig viel Zeit ist da ganz grundsätzlich erstmal nicht mehr, weil das Europäische Parlament in etwa bis März Entscheidungen treffen wird. Das heißt, man ist da in den Verhandlungen zwischen dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament, ist man da auch ein bisschen unter Druck. Vielleicht auch deshalb, dass eben das Thema jetzt gerade wieder jetzt intensiver auf die Agenda kommt, weil ab März wird sich dann bis Mai bis zu den Wahlen politisch nichts mehr weiter tun und wie dann die politischen Verhältnisse im Europäischen Parlament nach den Wahlen im Mai aussehen, das ist ja heute noch gar nicht richtig abzusehen.
Und wer muss denn da jetzt wem ein Stück weit entgegenkommen, dass sich dann alle mit einem Kompromiss abfinden können? Und was heißt das eigentlich genau?
Na, es geht jetzt, soweit ich das verstehe, in den sogenannten Trilog, also dort, wo Europäische Kommission, Rat und Parlament gemeinsam sprechen, wobei die Europäische Kommission dort eher eine moderierende Funktion hat. Also es müssen sich Parlament und Rat einigen. Wie gesagt, der Zeitdruck ist relativ groß. Ich habe ungefähr einen Plan jetzt gesehen, wie das ablaufen könnte. Da muss ich sagen, merkt man schon, was für eine gut geölte technokratische Maschine die Europäische Union ist. Also das sage ich jetzt ganz positiv. Und ich hoffe auch, dass wir da politisch entsprechend einen Kompromiss finden.
Ja, der Prozess innerhalb der EU ist so beschrieben worden. Für mich ist tatsächlich eher die Frage dann, welcher Kompromiss wird durch die Bundesnetzagentur in Deutschland ausgehandelt und wird dann die Kommission das abnicken und werden auch die anderen Nachbarstaaten zum Beispiel stillhalten, weil wir hatten ja durchaus in der Vergangenheit das Beispiel der Opal-Pipeline, die ja mittlerweile immer noch die Frage um die Opal-Pipeline und die Kapazitäten, die genutzt werden durch Russland, immer noch beim Europäischen Gericht liegt.
Und wenn wir über die Folgen für ganz Europa sprechen, also wir haben gehört, zwischen Deutschland und Frankreich rumort es in der EU, wird den Populisten mal wieder eine Steilvorlage geliefert, wenn sich Europa einmal mehr in der Energiepolitik als Ansammlung von Nationalstaaten präsentiert, die eigene Interessen verfolgen. Das Timing könnte ja eigentlich nicht schlechter sein vor den Europawahlen. Wie viel Porzellan ist da zerschlagen worden?
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein Lackmustest dafür. Ich glaube, das ist auf unserer Diskussion auch schon deutlich geworden, wie man Solidarität und Vertrauen innerhalb der Europäischen Union ernst nimmt. Und das ist in ganz vielen Politikbereichen so, dass das an vielen Stellen noch definiert werden muss, dass man eine Priorisierung der Ziele auch machen muss. Und wenn wir gucken, wie sich im Energiebereich eben auch die Ansätze unterscheiden innerhalb der Europäischen Union, da gibt es Länder, die sehr stark auf Atomenergie setzen, da gibt es Länder, die sehr stark auf Kohleenergie setzen, da gibt es Deutschland, die wir sehr stark versuchen, die Energiewende voranzutreiben. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze und die irgendwie zusammenzubringen, das ist eben auch irgendwo ein Ziel, was in der Debatte, was sich in den Jahren entwickeln muss. Und die Chance ist definitiv da. Ich halte das gar nicht für so einen falschen Zeitpunkt, weil diese Debatte zu führen, sie muss geführt werden. Und wenn das jetzt auf die Agenda kommt, vor der Europawahl, was kann uns eigentlich Besseres passieren, als wenn wir über Themen diskutieren, denen die Menschen auch was anfangen können? Weil Energie hat jeder mit zu tun. Und wenn sie nicht da wäre und wenn die Sicherheit nicht da ist, dann betrifft es jeden Einzelnen. Von daher, ich glaube, dass das nicht unbedingt den Populisten in die Hände spielt, sondern dass es allen, die demokratisch sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, eben auch Möglichkeiten gibt, die eigenen Positionen auszutauschen.
Na, das ist doch ein optimistisches Schlusswort. Der Gaskompromiss, wie weiter im Streit um Nord Stream 2. Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Dr. Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, und mit Johannes Schraps, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Europaausschuss. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.